Deutschlandfunk Kultur heute.
Weltweit ist er sicherlich einer der bekanntesten Künstler, nicht nur weil seine Installationen riesig und spektakulär sind, sondern auch weil sie sehr oft farbig sind, begehbar, besuchbar, verstehbar. Über sie wurde schon vor ihrer Verwirklichung immer reichlich debattiert. Der bulgarisch-amerikanische Künstler Christo ist gestern im Alter von 84 Jahren in New York gestorben.
Each of our projects have software period.
Jedes unserer Projekte hat eine lange Anbahnungsphase, in der die eigentliche Arbeit noch gar nicht existiert. Keine Malereien, keine Entwürfe, keine Bilder in den Köpfen der Menschen, die uns stoppen oder unterstützen wollen. Normalerweise gibt es das gar nicht, dass derart intensiv über Kunst diskutiert wird, bevor diese überhaupt existiert.
Wir haben die größte Schreibung der Kunst, die nicht existiert.
Bevor wir nun Christo, Person und Werk würdigen im Gespräch mit meinem Kollegen Kunstredakteur Stefan Koldorff, möchte ich Sie fragen, Herr Koldorff, was ist Ihnen besonders erinnerlich? Ich gehe mal voraus und sage The Wall 1999 im Gasometer Oberhausen, 13.000 grellfarbige Ölfässer, 100 Meter hoch im Gasometer, im Industriedenkmal oder Zäune aus Stoff, eingehüllte Bauwerke. Will sagen, bei allem Spektakel, bei aller Poppigkeit haben die Werke immer auch was Poetisches, Befreiendes, Leichtes.
Ja, das auf jeden Fall. Und das hat Christo, und man darf nicht vergessen, ihn gab es ja symbiotisch lange, lange Zeit, bis sie starb vor einigen Jahren, nur im Doppelpack mit seiner Frau, mit Jean-Claude. Also Christo und Jean-Claude, das war ein feststehender Begriff, weil beide zusammengearbeitet, konzipiert und vor allen Dingen auch durchgesetzt haben. Sie haben ja beide gesagt, wir machen das für niemand anderen als für uns. Wir haben eine Idee, wir glauben, dass das schön sein könnte, dass es gut aussehen könnte, und deswegen machen wir das. Es ist eine vollkommen nutzlose Kunst. Sie besteht nur für den Augenblick, in dem sie existiert. Danach wurde ja alles, ob es nun der verhüllte Reichstag gewesen ist oder der Pont Neuf in Paris, wieder rückgebaut und auch ökologisch entsorgt. Also aus den Stoffen wurden dann andere Dinge hergestellt. Ja, das ist auf jeden Fall große Poesie gewesen. Und Sie haben es gerade schon gesagt, eine Kunst, die wirklich ganz viele Menschen anspricht. Also reden Sie mal mit eher kunstfernen Leuten, um es mal so ein bisschen despektierlich zu formulieren. Es muss sich ja nicht jeder für Kunst interessieren. Aber ich glaube, Christo und Jean-Claude, da fällt jedem was ein, da hat auch jeder ein Bild im Kopf.
Ich würde zu dem Paar, das auch ein PR-Paar im Übrigen, was ja so gewisse Performance-Qualitäten hatten, wenn die beiden auftraten, das gehört auch immer dazu. Wer Christo sagt, muss immer auch Jean-Claude sagen, das haben Sie schon erwähnt. In Deutschland muss man aber auch der Gerechtigkeit halber immer Wolfgang Volz dazu sagen. Das Auge von Christo gewissermaßen. Der Fotograf ist wichtig, weil nämlich Planung, Dokumentation, Diskussion, Reproduktion, das Vor- und Danach immer ein wichtiger Teil der Werke sind, die temporär waren.
Und deswegen hat Christo und haben Christo und Jean-Claude eben nicht recht gehabt, wenn sie gesagt haben, es existiert nur für diese paar Wochen und dann ist es wieder weg. Nein, natürlich lebt es in den Bildern weiter, und da sind wir alle froh drüber, dass es weiterlebt, dass es diese Erinnerungen gibt. Wer würde sich sonst noch daran erinnern, dass die beiden 1971 Monschau in der Eifel eingehüllt haben? Das Schloss und andere Denkmale. Weiß kein Mensch mehr, wenn es heute nicht noch einen Katalog und Fotos davon gäbe.
Eben, denn uns sind die berühmten, die großen Sachen bekannt, die auch durch alle Zeitungen und Fernsehen gegen Italien 2016, die Floating Piers auf dem Iseo-See, die Tore aus safranfarbenem Stoff im Central Park New York. Und wir müssen natürlich drauf kommen, der verhüllte Reichstag in Berlin 1995. Vorher übrigens auch sehr schön die Umbrellas in Japan und Kalifornien. Das ist gar nicht so unpolitische Kunst, wie die immer behaupten.
Nein, das auf keinen Fall. Und das, was Sie gerade im O-Ton so schön angespielt haben, dass die beiden immer gesagt haben, es gibt eine Software-Phase, in der wir planen und vorbereiten, und dann die Hardware-Phase der Umsetzung. Das ist natürlich beim verhüllten Reichstag ganz, ganz speziell zum Tragen gekommen. Ich hatte die beiden vorher schon mal in New York in ihrer Wohnung besucht, und ab 93 sind sie dann häufig in Deutschland weil sie wirklich den Ehrgeiz hatten, wir wollen jedes Bundestagsmitglied sprechen, um sie von diesem Projekt regelrecht zu überzeugen. Also die beiden waren nicht nur Künstler, die waren auch Missionare, denn es gab eine heftige politische Debatte um dieses Projekt. Helmut Kohl, der, sagen wir es mal Vorsicht, eine eher bodenständige Kunstauffassung hatte, hatte Angst, dass der Reichstag damit den Schmutz gezogen werden konnte. Andere wie Wolfgang Schäuble und vor allen Dingen Rita Süssmuth, damals Präsidentin des Deutschen Bundestages, haben sich vehement dafür eingesetzt, weil sie begriffen hatten, dass man durch diese Verhüllung etwas sichtbar macht. Und zwar nicht nur architektonisch, nicht nur die Struktur dieses Gebäudes, Gebäude ist, diese wunderbare klassizistische wilhelminische Architektur, egal was da politisch alles stattgefunden hat, sichtbar machte, sondern dadurch natürlich schon auch die Bedeutung. Es war klar, unter diesen grauen, silbrig scheinenden Bahnen, da ist das deutsche Parlament. Und als sie es dann umgesetzt haben, es war lange vorher schon geplant, seit 82, als sie es dann 95 umgesetzt haben, da wusste man ja auch, es wird wieder der Ort der deutschen Demokratie sein. Also politisch aufgeladen waren viele der Projekte, vor allen Dingen in den 80er, 90er Jahren, die ja politisch so bewegt waren. Sie haben einiges aufgezählt, was danach kam. Also zu den großen Projekten muss man sicherlich noch die umsäumten Inseln in der Biscayne Bay in Miami rechnen. Und danach wurde es dann aber ein bisschen dünner. Also dann kamen noch verhüllte Bäume im Park der Fondation Bayerler. Dann kamen die Tore, die sie genannt haben.
Running Fans.
Installationen im Gasometer. Ich glaube, die richtig große Zeit haben sie in den 80er, 90er Jahren gehabt. Und danach ließen zwar nicht die Begeisterung, nicht das Engagement, aber schon, glaube ich, auch die Kräfte ein bisschen.
Und letztes, Sie haben es so nebenbei erwähnt, Sie haben sie getroffen. Ich habe sie auch manchmal getroffen, wenn sie in Oberhausen oder irgendwelche Projekte vorstellen. Das waren schon auch zwei PR-Genies, das muss man auch sagen.
Ne? Sie kamen nicht dazwischen. Also wenn Sie als Journalist eine Frage stellten, dann mussten Sie sicher sein, in den frühen Zeiten waren es ja noch keine digitalen Geräte, da waren es noch Kassetten oder Tonbänder, dass Sie noch genug Material hatten. Wir haben geredet ohne Punkt und Komma, mit einer unglaublichen Energie. Christo immer sehr verbindlich, freundlich, der Künstler, der Überzeugte, die Generalstochter Jean-Claude.
Ja, der geborene Bulgare, der wusste, was Freiheit ist. Ne?
Ja, eben, der sich diese Freiheit erkämpfen hatte. Also das war schon eine wunderbare Ergänzung. Und wenn Sie am Anfang gefragt haben, ist es nicht alles auch ein bisschen leicht, ein bisschen oberflächlich? Ja, aber darf Kunst nicht auch so sein?
Sie kann es, sie soll es, sie muss es sein. Zum Tod von Christo war das Stefan Koldorf und auch Frankreich und mit ihm der Staatspräsident halten nach dem Tod von Christo daran fest, den Triumphbogen verpacken zu lassen. Im Herbst 2021 soll das sein.